Obwohl er in unserer Weihnachtsreihe fortfahre, wir haben ja begonnen, nun uns die Geburt des Erlösers anzusehen. Lukas 2, die Verse 1 bis 7, wie Gott diese Geschichte, diesen Bericht über die Geburt des Erlösers durch den Lukas auch hat aufschreiben lassen. Und dann haben wir also auch Gottes Besuch bei den Hirten uns betrachtet, und heute betrachten wir uns den Besuch der Hirten bei dem Heiland und lese dazu aus dem Lukas-Evangelium aus dem 2. Kapitel die Verse 15 bis 20. Lukas 2, die Verse 15 bis 20. Ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, mit mir gemeinsam aufschlagen. Die Engel haben die Hirten besucht auf dem Feld und haben ihnen berichtet, dass der Erlöser geboren wurde, und große Freude habe sie ihnen verkündigt. Und die Hirten, die wollten sich nun unbedingt auf den Weg machen, um eben dies auch persönlich zu sehen und wahrzunehmen. Und da lese ich uns vor vom Lukas-Evangelium im 2. Kapitel ab Vers 15. Lukas 2, ab Vers 15 lese ich uns den Text vor. Und es geschah, als die Engel von ihnen, also den Hirten, weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Bevor ich jetzt mit uns gemeinsam bete, können wir die Fenster wieder schließen, damit es nicht zu kalt wird. Lasst uns ruhig die Fenster wieder zumachen. Und dann bete ich noch mit uns. O Herr, du weißt nun, wie wir gerade auch sitzen oder stehen und wie wir in der Lage sind, uns zu konzentrieren. Und ja, wir wollen nun zu dir kommen und das gehörte Wort, was wir gerade gehört haben, dir hinlegen. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, es zu verstehen. Herr, du redest heute mit uns. Nicht die Hirte sind es mehr, die nun unterwegs sind. Wir sind es, die unterwegs sind. Wir haben unsere Weide, wir haben unsere Aufgabe. Und nun, Herr, möchtest du uns doch auch begegnen. Hilf uns dazu. Leite uns an, Herr, durch dein Wort und durch deinen Geist. Und sei uns gnädig. Amen. Amen. Die Hirten, die also in der Nähe von Bethlehem waren und Besuch von Gott bekommen hatte, sie werden uns hier geschildert. Sie werden uns geschildert, wie sie nun sich auf den Weg machen, um das ihnen Verkündigte auch selbst für sich zu entdecken. Und das wird uns hier so schön deutlich gemacht im 15. Vers, diese Entschlossenheit, mit der sie nun sich auf den Weg machte und den Erlöser ganz persönlich, der geboren worden war, nun auch zu finden. Sie sage in Vers 15: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und dann heißt es in Vers 16 sogar, und sie gingen eilends. Was für eine Entschlossenheit. Also die haben sich jetzt nicht hingesetzt und haben dann also mehrere Stunden beraten, wie können wir jetzt nur reagieren auf diese Angelegenheit und sollen wir uns jetzt auf den Weg machen? Sollen wir wirklich das wagen? Lohnt sich das überhaupt? Ja, vielleicht ist ja nur Einbildung, ne? Wir wissen es ja nicht. Also, sondern sie waren so überzeugt und so entschlossen, diesen Besuch zu machen. Es war ein entschlossener Besuch, der Besuch der Hirten bei dem Heiland. Und solch eine Entschlossenheit, die wünschen wir uns im Grunde genommen ja auch. Egal, was es auch immer ist. Also wir wünschen uns, wir wollen nicht zweifeln, hin und her geworfen sein von alle möglichen Gedanken und einmal gehen wir 5 Schritte vor und wieder 5 Schritte zurück und dann gehen wir 5 Schritte rechts und dann gehen wir wieder 5 Schritte links und dann drehen wir uns im Kreis. Das ist schrecklich. Also das ist etwas, was wir alle in unserem Leben ganz arg auch fürchten, wovor wir auch Angst haben, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wo geht es lang, was ist mein Weg und wie kann ich ihn überhaupt gehen, wie kann ich denn solche Entscheidungen auch treffen, wie kann ich denn klar und deutlich sagen, das ist der Weg, den gehe ich jetzt. Wenn wir uns hier unseren Text ansehen, dann können wir eigentlich ganz viel für uns lernen. Denn der Grund, warum diese Hirte so entschlossen waren, den finden wir einige Verse vorher, als Gott sie besucht hat und ihnen erklärt hat mit all seiner Kraft und Macht, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Das ist etwas, was wir hier lesen und wo wir dann auch begreifen, Mensch, von daher kommt ihre Entschlossenheit. Gott hat mit ihnen gesprochen in seiner Kraft und hat ihre eigene Herzen bewegt, dass sie so entschlossen waren. Das ist ein Wunder. So wie es immer ein Wunder ist, wenn Menschen, die die Finsternis mehr lieben wie das Licht, auf einmal sich dem Licht zuwenden, auf einmal sagen, wir wollen jetzt rausfinden, ob das stimmt. Wir wollen ihn wirklich persönlich auch kennenlernen, den Herrn Jesus Christus. Ne? Bei den Hirten, wir wollen jetzt dorthin gehen, wo die Engel uns auch gesagt haben, also nach Bethlehem, wo der Retter geboren wurde. Es ist Gottes außergewöhnliches Wirken. Und wenn ihr jetzt da sitzt und wenn ihr für euch manches Mal eben gerade diese Nöte habt, wenn ihr für euch in eurem Leben allgemein oder ganz besonders auch in dem Leben, wo wir jetzt mal sagen, dieses Leben als Christen, wo wir sein wollen, ne? Wir wollen Christus sein. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass alle, die hier heute Morgen auch sich aufhalten, gerne Christen wären. Und wenn wir da diese Nöte haben und wenn wir da auch immer wieder mal hin und her geworfen sind, dann kann ich euch nur das eine sagen aus der Erfahrung der Hirte, wenn ihr unter das Wort Gottes euch begebt, und Gott mit euch in seiner Kraft und Macht redet und durch seinen Geist an eurem Herzen wirkt, vermögt ihr genauso entschlossen auch zu sein. Und zu sagen, also was auch immer die andere mache, so hat es mal der Josua gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nun, der Josua hat diese Entschlossenheit nicht einfach so als etwas bekommen, wie ein frommes Gen, was er von Geburt an hatte, sondern er hat es bekommen, weil er also mit dem Mose zusammen in der Gegenwart Gottes lebte. Gott vermag euch diese Entschlossenheit zu schenken. Wir haben sie nicht von uns aus. Wir merken, wie es uns immer wieder schwerfällt. Schon allein das tägliche Lesen in der Bibel ist etwas Schwieriges. Entschlossen zu sein, ich will wirklich auf Gott hören. Oder entschlossen zu sein, ich will jetzt wirklich auch lernen, mit Gott zu reden, also zu beten. Nicht nur so jetzt mein Vers aufzusagen, was ich jeden Tag immer wieder das Gleiche aussage, sondern ich möchte wirklich beten lernen. Ich möchte wirklich lernen, mit der Bibel in der Hand zu beten. Diese Entschlossenheit, woher kommt sie? Nicht von mir. Sie kann nicht von mir kommen. Ich habe das nicht in mir drin. Ich habe nicht diese Freude an Gott von meiner Seite aus. Das funktioniert nicht. Ich kann mir das auch nicht antrainieren. Mein Training, mein eigenes, was ich herausbringe, wie sagt es der Liederdichter, es ist nur ein Sergebilde. Das ist nichts wirklich Echtes, Wirkliches, Wahrhaftiges. Das kann nur Gott. Nur Gott kann diesen Hunger im Herzen wirken, nach ihm selbst und das Verlangen auch zu beten, wirklich zu beten. Jetzt nicht einfach nur so ein paar Sätze zu sagen, sondern wirklich auch ihn zu suchen und nach ihm zu fragen. Die Hirte, die haben das genauso erlebt. Was haben sie vorher diskutiert auf dem Feld? Nun, das sind die gleichen Dinge, die wir auch diskutieren in unserem Leben, auch wenn es 2000 Jahre zurückliegt. Die Gespräche, die wir heute führen, die haben sie eben auch geführt. Die Nöte, die wir heute haben, die haben sie ja auch gehabt. Diese Krankheitsnöte, die Familiennöte, die Arbeitsnöte, die haben sie genauso auch gehabt. Aber auf einmal kommt der lebendige Gott in ihr eigenes Leben und richtet sein Wort an sie und sagt zu ihnen, ich verkündige euch große Freude. Und euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Und da hat sich ihr Leben verändert. Dadurch wurde sie zu entschlossenen Menschen, die nun sagen, wir wollen uns auf den Weg machen nach Bethlehem und wir wollen die Sache sehen, die geschehen ist. Und sie gingen eilends. Eilends, also das war nun etwas, was ihnen auf dem Herzen gelegen ist. Gott macht entschlossene Leute. Das kann er wunderbar. Ich möchte euch ein paar Beispiele mit auf den Weg geben als Ermutigung. Nicht als jetzt nur Ermahnung, dass ihr sagt, ach ja, das ist ja ganz schrecklich, wenn ich da meine eigene Unentschlossenheit betrachte und jetzt höre von der Entschlossenheit von anderen, sondern als Ermutigung möchte ich euch das also sagen, was auch wir in der Bibel lesen können. Da ist zum einen mal die Ruth. Wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne mit aufschlagen. Im Buch Ruth, Kapitel 1, da ist also sie als junge Moabiterin in der Situation, dass also die Naomi zu ihr sagt, also ich gehe jetzt zurück in meine Heimat und bleib du doch in deiner Heimat. Nicht? Und also und sie ist aber so entschlossen, die Ruth. Ne? Sie ist so entschlossen. Die Naomi sagt zu ihr, siehe, deine Schwägerin Ruth 1,15 ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn ich der Tod allein uns scheiden soll. Diese Entschiedenheit, diese Entschlossenheit, ist das nicht ein großes Wunder, das zu sehen? Diese junge Moabiterin, aufgewachsen in einem Land, wo ganz andere Götter auch angebetet wurden. Und nun lernt sie über die Schwiegermutter den lebendigen Gott kenne, kriegt ein Zeugnis vom lebendigen Gott. Und nun ist sie entschlossen, ich möchte dahin gehen, wo du auch hingehst. Und dein Gott ist auch mein Gott. Und die Freunde Daniels, die sind auch so ein wunderschönes Beispiel von dieser Entschlossenheit, die Gott schenken kann. Da möchte ich euch ermutigen, wenn ihr für euch Nöte habt in eurer Entschlossenheit, in eurem Leben, in eurer Nachfolge. Diese drei Freunde von dem Daniel, oh, die waren in einer schwierigen Situation. Sie sollte ja nun auch dieses Bild, welches der Nebukadnezar hat aufrichten lassen, anbeten. Und sie wollte es aber nicht. Sie waren wirklich entschlossen. Und es heißt von ihnen, Daniel 3, Vers 16, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Entschlossenheit. Wunderschön. Da geht's um Leben und Tod, ne? Also Sie befindet sich in einer Situation, wie viele Jahrhunderte später die Christen im römischen Weltreich, als sie aufgefordert wurde, den Cäsar als Gott anzubeten. Und wenn sie es nicht tun würde, würde sie dann auch gerichtet werden. Manche haben im Kolosseum ihr Leben gelassen von diesen Christen. Das ist nicht einfach, ne? Also, wenn es um Leben und Tod geht. Ich bin entschieden, dem Herrn zufolge, ich bin entschlossen. Das ist etwas, was Gott uns schenken kann. Er kann es uns schenken, auch in Beziehungen und Dinge, die jetzt auch in der Gemeinschaft mit ihm ganz arg wichtig sind. Ich will euch aus dem Psalm auch hier noch ein Beispiel mitgeben. Der David sagt es so wunderschön im 18. Psalm, im 2. Vers. Und wenn er wollte, darf das auch gerne mit aufschlagen. Da sagt er, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Das ist eine Entschlossenheit. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Das ist etwas, wenn ein Mensch diesen Entschluss auch für sich in seinem eigenen Herzen trifft und sagt, ich möchte den Herrn lieben, das ist eine wunderbare Angelegenheit. Das ist aber nicht natürlich und normal. Wir lieben die Welt normal. Alles, was sichtbar ist, lieben wir, können wir lieben. Aber das Unsichtbare, den unsichtbaren Gott, der also für uns nicht mit unseren eigenen Augen zu sehen und wahrzunehmen ist, wie schwierig ist es doch, ihn zu lieben. Wie leicht ist es, etwas Sichtbares zu lieben. Wie leicht tun wir uns auch damit, diese Dinge in dieser Welt, die wir lieben, uns mit ihnen zu beschäftigen. Sie auch ihnen viel Zeit zu geben. Und wie schwer fällt es uns, Gott Zeit zu geben. Also einfach nur still dasitzen. Herr, ich schaue jetzt auf dich. Ich bin wie die Maria und sitze zu deinen Füßen. Aber ich muss doch jetzt aufstehen, ich muss doch weitergehen, ich muss doch was. Also ihr werdet jetzt ein paar freie Tage vielleicht haben. Unter Umständen, wo ihr nicht arbeiten müsst. Wie schön wäre es, wenn ihr also für euch entschlossen sein könntet, oh, ich will den Herrn lieben, ich möchte jetzt zu seinen Füßen mich hinsetzen, möchte auf ihn hören. Ich möchte mal aufhören, alles andere mal auf Seite legen. Ne? Möchte mal einfach jetzt einfach nur bei ihm sein. Möchte ihm meine Liebe auch zeigen. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Das ist etwas, was der Herr schenken kann und was er auch schenken möchte. Im 101. Psalm, auch den möchte ich euch gerne noch mitgeben als Beispiel von solch einer von Gott geschenkte Entschlossenheit. Psalm 101, da steht es also im zweiten Vers in folgender Weise: Ich will Acht haben auf den vollkommenen Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Innern meines Hauses. Das ist etwas so auch ein Entschluss. Entschlossenheit. Ich möchte ernst machen mit meinem Leben, mit Gott, mit der Nachfolge. Na, das ist etwas, was Gott schenken kann. Das ist etwas, wo man dann genau darauf Acht hat, welchen Weg man geht. Was tue ich? Wie lebe ich? Oh, wie viele Sachen gibt es da in unserem eigenen Leben, wo wir alle auch miteinander wissen, wo eben noch der Herr dran arbeiten muss. Das ist uns allen bewusst. Ne? Aber diese Entschlossenheit dazu, ich will Acht haben auf den vollkommenen Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Innern meines Hauses. Das ist etwas Wunderschönes, wenn der Herr diese Entschlossenheit schenkt. Die Hirten hatte die Entschlossenheit, ganz und gar auch nun sich auf den Weg zu machen und den Herrn aufzusuchen. Und jetzt will ich noch ein letztes Beispiel von so einer Entschlossenheit geben. Und das ist eine Ermutigung für alle, die gerne auch Fürbitte tun, die gerne für andere beten. Da sagt der Samuel einmal im 1. Samuel 12, ganz entschlossen, am Ende seines Dienstes, sagt er Folgendes: Es sei aber auch, also 1. Samuel 12, Vers 23, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Das Volk hatte sich von Gott abgewandt. Das wird uns in den davor liegenden Kapitel ja auch erzählt. Und nun hätte der Samuel aussagen können. Also lohnt sich ja gar nicht mehr. Nicht? Also sie wolle ja von Gott gar nichts wissen. Sie wolle ihren eigenen König. Wir wollen sein wie alle in dieser Welt. Na, so haben sie es also gesagt. Und jetzt sagt der Samuel: Aber ich möchte nicht aufhören, für euch weiter zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Das ist etwas Wunderschönes, wenn Gott einem es schenkt, in Situationen, wo so viel Ablehnung da ist und so viele Rückschläge da sind und wo die Menschen um uns herum sich so bewusst von Gott auch abwenden, so wie das Volk damals sich von Gott abgewandt hat. Und der Samuel sagt aber: Ich möchte trotzdem nicht aufhören, für euch zu beten und euch weiter den guten und richtigen Weg zu lehren. Das wäre wunderschön, wenn wir das für uns auch so machen könnten. Der Herr will uns dazu helfen, diese Entschlossenheit zu haben. Nun, die Hirte mache sich auf den Weg, den Heiland ganz persönlich aufzusuchen. Und es ist ein entschlossener Besuch, das haben wir gerade also auch festgestellt. Aber es ist nicht nur ein entschlossener Besuch, sondern es ist auch ein erfolgreicher Besuch. Es ist ein gesegneter Besuch. Es ist ein Besuch, der sie unwahrscheinlich auch bereichert. Sie erzähle uns das, oder der Lukas, der das auch aufgeschrieben hat, er erzählt es uns, und sie werde uns geschildert. Vers 16 von unserem Text, Lukas 2, heißt es: Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Sie finde den Heiland. Sie finde ihn für sich ganz persönlich. Und sie lasse sich leider von dem Wort, was sie von Gott gehört habe, durch Gottes Bruder mitgeteilt bekommen habe. Das ist der Weg, wie wir heute auch den Heiland finden können. Es ist Gottes Wort, welches uns zu ihm, zu dem Erlöser bringt. Wie schön sind die Schilderungen in der Evangelien, wenn Menschen den Herrn Jesus Christus auch kennengelernt haben und ihn auch entdeckt haben für sich. Da heißt es einmal im Johannesevangelium Kapitel 1 und es wird nun berichtet, Vers 41, da heißt es, wir haben den Messias gefunden, den Erlöser, den von Gott beauftragte Retter. Und Philippus, Vers 45, Johannes 1, sagt dann zu dem Nathanael, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Habt ihr ihn auch gefunden? Habt ihr ihn ganz persönlich gefunden und entdeckt für euch? Und damit will ich jetzt nicht sagen, habt ihr eine Gemeinde, habt ihr ein Liederbuch, habt ihr eine Kirchezugehörigkeit? Nicht? Also wenn das, oder seid ihr getauft? Nicht? Wenn also das nun die Grundlage wäre, darum geht es eigentlich nicht. Es wird in der Bibel ja auch ganz klar gemacht, man kann auch getauft sein und trotzdem verloren gehen. Ne? Was ich wissen möchte von euch, habt ihr den Herrn Jesus persönlich für euch gefunden? Wohnt er in eurem eigenen Herzen? Regiert er dort als Herr und Erlöser in eurem eigenen Leben? Ist er euer guter Hirte? Könnt ihr sagen, ich habe den Heiland gefunden? Ich habe ihn persönlich entdeckt? Mein Leben, was ich als Christ führe, ist nicht einfach nur traditionell. Ich besuche mal eine Gemeinde oder singe christliches Lied oder lese so mein kleiner Abschnitt in der Bibel, sondern Christus ist mein Leben, Sterbe ist mein Gewinn. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das sind Worte aus der Bibel. Ist das unsere Erfahrung? Ist Christus in unserem Herzen lebendig? Ist er unsere Freude? Große Freude, von der hier auch die Engel berichtet haben. Habt ihr persönlich den Erlöser gefunden? Habt ihr ihn kennengelernt? Das ist eine wichtige Frage, die entscheidende Frage. Wenn wir vor dem himmlischen Vater einmal stehen werden, wird er uns nicht fragen, ob wir unsere Kirchensteuer bezahlt haben. Er wird uns auch nicht fragen, ob wir immer treu in die Gemeinde gekommen sind. Er wird uns auch nicht fragen, ob wir die Bibel gelesen haben. Er wird uns auch nicht fragen, ob wir eifrig gebetet haben. Er wird uns fragen, ob wir seinen Sohn wirklich angenommen haben. Wie viele, das hat der Thomas heute Morgen ja auch zitiert, Johannes 1, Vers 12, ihn aber angenommen haben. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Ne? Darauf kommt es an, das ist das Entscheidende. Alles andere hat gar keinen Wert. Vom himmlischen Vater kann unsere eigene Gerechtigkeit nicht bestehen. Unsere eigene Frömmigkeit kann da nicht bestehen. Unser Gebet kann nicht bestehen. Unser Bibelstudium kann nicht bestehen. Unser Glaube kann nicht bestehen. Unser Gehorsam kann nicht bestehen. Das alles ist nicht in der Lage vom himmlischen Vater bestehen zu können. Nur Christi Blut und Christi Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. So kann ich vor dem Vater bestehen. Das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige. Christus finde, Christus auch entdecke für sich. Christus kennenlernen. Was ist es für ein Segen, wenn wir das für uns auch tun? In der Sprüche sagt, der weiseste Mann, der je auf dieser Erde gelebt hat, so wird er uns im Alten Testament zumindest vorgestellt. In der Sprüche sagt dieser Salomo uns selbst im 8. Kapitel Vers 17 und dann auch im 8. Kapitel Vers 35 folgendes. Ich lese es euch vor, dürft gerne auch einfach nur zuhören. Und es sagt er über Gott, über die Weisheit, die Gott schenkt. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Sucht den Herrn. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann ist das etwas so Wunderschönes, dann heißt es nämlich, denn wer mich findet, damit ist Gott selbst gemeint. Gottes Weisheit, Gott aber selbst. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Lasst euch ermutigen, ihn aufzusuchen. Und wenn ihr den Herrn schon kennt, dann möchte ich euch ermutigen, weiter seinen Gnadenthron aufzusuchen. Das ist etwas, wo wir auch im Hebräerbrief dazu ermutigt werden. Da heißt es also im 16. Vers im 4. Kapitel, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich möchte euch ermutigen, zum Herrn zu kommen und ihm auch alles hinzulegen und ihm alles auch zu bringen. Das ist eigentlich, was auch für uns ein großes Geschenk ist als Kinder Gottes, dass wir das tun dürfen. Dass wir dort unsere Lasten ablegen dürfen. Sind Sorge, sind es Fragen, die wir nicht beantworten können, sind es Ängste, ist es Verzweiflung, ist es Schwachheit, ist es innere Unruhe, was immer es auch ist, wir dürfen es dort ablegen. Wir dürfen dort auch all diese Lasten hinbringen und wir dürfen im Gegenzug seine Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Hilfe auch erfahren. Das ist, was wir von der Bibel her auch wissen und was wir also entdecken. Es ist ein erfolgreicher Besuch gewesen für die Hirte. Sie finden den Heiland. Sie finden wirklich den Heiland. Und wisst ihr, sie sehen ihn nun nicht als das Baby. Och, da liegt ein kleines Baby. Das ist ja so unter dem Weihnachtsbaum, wenn man dann also diese Krippefiguren sich betrachtet und dann liegt ein kleines Kind auch in dieser Krippe drin, ein Baby, ein Neugeborenes und ganz viele, sie schauen darauf und können gar nicht wahrnehmen, wer ist das überhaupt? Nun, die Hirte haben von Gott richtig gute Aufklärung bekommen, Unterweisung. Er ist der Retter, nicht? Er ist der Erlöser, er ist derjenige, der also in der Stadt Davids als König aller Könige auch geboren wird. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der Mensch geworden ist. Und das ist etwas, wo wir auch darauf achten wollen, dass wir, wenn wir in die Krippe hineinschauen, dann vom Wort Gottes uns anleiten lassen. Wer liegt dort? Nun, er, der zugleich in dieser Krippe liegend als wahrer Mensch, als wahrer Gott die ganze Welt trägt. Das ist das, was wir vorfinden, was wir wissen dürfen. Der, der dort in dieser Krippe liegt, als wahrer Mensch, trägt als wahrer Gott zugleich die ganze Erde in seiner Hand, lenkt und leitet das ganze Universum. So dürfen wir auf den Herrn schauen. Nun ist es ein erfolgreicher Besuch von den Hirten, weil sie nämlich verändert worden sind. Und ich möchte euch zwei Dinge auch aufzeigen, wo wir merken, dass sie wirklich verändert worden sind. Und diese beiden Dinge, die werden uns auch erklärt in unserem eigenen Text. Sie gehen also eilends hin und finden den Heiland in der Krippe liegend. das Kind in der Krippe liegend. Und nun heißt es also im Vers 20, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Das eigene Herz wurde verändert. Sie kehren zurück, ihr Leben ist immer noch das Leben eines Hirten. Und wir haben das letztes Mal schon auch gesagt, also die Hirte damals hatte ein schweres Leben. Sie waren nicht anerkannt in der Gesellschaft. Kann man nachlesen in Quelle. Also sie kehren zurück in ein Leben, was schwer war. Sie kehren zurück in eine Arbeit, die schwer war. Aber sie kehren zurück als Menschen, die verändert worden sind. Sie preisen und loben Gott. Wir kehren auch immer wieder zurück zu unserer Arbeit, in unser Leben, in diese irdischen Lebensumstände. Wir kehren zurück in diese Nöte und Kämpfe, in denen wir ausstehen. Unzufriedenheit mit uns, mit anderen. Nicht? Also Anklage, die wir von anderen uns gegenüber hören und die wir anderen gegenüber vielleicht auch haben. Wir kehren zurück zu diesem inneren Kampf. Wir kehren zurück. Und die Frage ist aber nun für uns, sind wir veränderte Menschen? Ist es da, dieses im Herzen von Gott gewirkte Lobe und Preise von ihm? Können wir wirklich mit Gottes Hilfe es schaffen, wegzublicken von allem Elend, von uns, von unserer Familie, von dieser Welt, von den Kriegen, von den Nöten, von den Sorgen in dieser Welt und auf ihn hinschauen und nur noch dieses eine Wort vor Auge zu haben und in der Ohre zu haben: Euch ist heute der Retter geboren. Große Freude. Das ist das, was ein Kind Gottes auszeichnet, was Gott im Herzen eines Kindes Gottes bewirkt. Dass es auf einmal anders denkt. Und dieses Leben eigentlich nur als eine Zwischenstation anschaut, Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Es ist nicht mehr. Es ist der kleinste Teil unseres Lebens. Dieses Leben, was wir hier auf der Erde führen. Da wir von Gott geschaffen wurden und unsere Seele ewig lebt, ist dieses Leben auf dieser Erde der kleinste Zeitraum unseres Lebens. Und doch ist es eben für uns entscheidend, dass wir gerade auf diesem Weg, den wir gehen, auch in die richtige Richtung gehen. Und dass uns Gott erklären kann, wie wir auch wirklich zur seligen Ewigkeit kommen. Wie wir ihn loben und preisen können, wie wir überhaupt ihn und sein Reich sehen können. Ne? Ach, die Menschen hier auf dieser Welt, die Gott nicht kennen, für die ist die Welt alles und Gott gar nichts. Sie denken nur an diese Welt, sie denken nur an, nicht? Also, wenn ich mir das überlege, was da vor Gedanken alle, also in den Herzen drinnen ist, das ist also schrecklich, wenn man diese Gedanken dann auch hört, wenn man sie mitbekommt. Es wird an alles gedacht, was auf dieser Erde, was also da ist und was vergänglich ist. Und das Unvergängliche, das Ewige, das Reich Gottes, spielt gar keine Rolle. Als wäre es gar nicht da. Als würde es gar nicht existieren. Als würde es im Grunde genommen wirklich so sein, wie die allermeisten hier auf dieser Erde denken: Wenn ich hier der letzte Atemzug mache, ist alles aus, es gibt gar nichts mehr, dann komme ich zur Ruhe. Ne, so. Also nächste Verwandte von mir, die uralt sind, so denken sie. Ach, und dann sterbe ich und dann ist alles aus und ich habe meine Ruhe. Was für eine Lüge hat doch der Satan in die Herzen der Menschen sehen können. Dass sie das glauben, ne? Dass sie gar nicht daran denken, Gott existiert und es gibt ein Reich Gottes und es gibt ein Verlorengeher und errettet werde oder einfach Himmel und Hölle, wenn ich es mit den Worten bezeichnen wollte. Es gibt ein Leben bei Jesus Christus in alle Ewigkeit und der Verlorenheit in der Hölle unter dem Zorn Gottes. So berichtet es uns die Bibel. Fürchtet nicht den, der euch hier in diesem Leben das Leben nehmen kann, sondern fürchtet den, der euch für alle Ewigkeit, jetzt sage ich es mit meinen Worten, in die Hölle wirft und dort euch bestraft um eure eigene Sünde willen. Der lebendige Gott fürchtet ihn. Niemand mehr gilt es zu fürchten als der lebendige Gott. Er ist der, der darüber entscheidet, wo wir hinkommen. Nun, diese Hirte, sie haben den Herrn aufgesucht, sie haben ihn gefunden, sie wurde in ihrem Herzen verändert, sie lobte und priese Gott und sie machte sein Wort bekannt. Das ist das, was wir hier auch lesen. Nachdem sie es aber Vers 17 gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Als Hirte hat man viele Nachrichten, die man weiterzugeben hat. Es gibt so Sachen, die alle, die in einem gewissen Beruf auch sich befinden, ganz besonders dann auch als Neuigkeiten anderen auch weitergeben können, die in demselben Beruf sind oder auch die einfach um einen herum sind. Das ist so das, was auch heute geschieht. Ich habe meinen Beruf und von dem her rede ich und da lebe ich darin und das ist dann das, was ich auch natürlich anderen auch mitteilen kann, wenn ich sie treffe oder wenn ich mit ihnen Gemeinschaft habe. Aber das, was unsere Hirte hier weitergeben, das ist eigentlich etwas, was über ihren Beruf weit hinausgeht. Es ist das Wort Gottes. Warum machen sie es? Weil sie so ergriffen sind davon. Weil sie das entdeckt haben. Es gibt ja nichts Wichtigeres als dieses Wort Gottes. Dieses Wort Gottes, es zu haben und daran zu glauben, ist Leben, es abzulehnen und es auch, also im Grunde genommen nicht zu glauben, das ist das ewige Verderben. Das ist also, was ihnen klar geworden ist. Dieses Wort, man muss dieses Wort unbedingt weitergeben. Es ist so wichtig, wenn der Retter geboren wurde, große Freude auch angekündigt ist, dann muss doch dieses Wort unbedingt auch weitergesagt werden. Da ist jemand neben mir, links, rechts, vor mir, hinter mir, Menschen, die verloren sind. So werden wir geboren als Sünder, die verloren sind. Und nun, wenn wir es hören, wissen, glauben, darauf vertrauen, dass Jesus der Retter ist, ist es dann nicht ganz normal, dass wir sagen, nun wünschen wir uns, dass viele, viele, viele andere genau dies auch hören. Es ist die wichtigste Nachricht. Es ist nicht wichtig, was in Frankfurt an der Börse der Aktienindex im Augenblick also macht. Es ist nicht wichtig, welche Regierung hier in Deutschland auch gerade regiert im Verhältnis zu dieser Botschaft. Es ist nicht wichtig, was mein Kontostand ist im Verhältnis zu dieser Botschaft. Es ist nicht wichtig, ob ich jetzt 100% gesund bin, was ich nie sein werde, weil ich auf jeden Fall sterben werde und jeden Tag Zellen in mir sterben. Aber diese Botschaft ist wichtig. Was ist wichtiger als das Evangelium? Was ist wichtiger als mit Gott versöhnt zu werden? Was ist wichtiger als Friede mit Gott zu finden, Vergebung meiner Sünde zu haben? Ja, wie man es früher gesagt hat, hast du Friede mit Gott? Was ist wichtiger? Nichts? Gar nichts? Gar nichts. Und das wurde unseren Hirten also auch ganz bewusst, es war ihnen etwas, was dann so in ihrem Herzen auch gärte und wo sie weiter es auch weitergegeben habe, dieses Wort. Bekannt gemacht habe. Und da waren sie ein Segen für die Maria gewesen. Die Maria hat das Wort aufgenommen, sie hat es bewegt. Ich hoffe, dass ihr das auch macht, dass ihr das Wort nicht nur hört und dann aufsteht und das vergesst. Das ist das, was der Satan möchte. Das sagt uns der Herr Jesus in seinem Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld. Der Satan möchte das wegnehmen. Wenn ihr jetzt aufsteht, dass ihr dann wieder nach Hause geht, gar nicht mehr daran denkt. Das ist das Werk Satans. Das ist das, was er eigentlich am liebsten macht. Du darfst es vielleicht gerade noch mal hören, obwohl mir auch das nicht gefällt. Ich möchte dich abhalten, unter das Wort Gottes zu kommen. Aber wenn du es dann schon hörst, dann möchte ich nachher auf jeden Fall wieder dein Herz einnehmen. Dann sollst du über diese Welt nachdenken. Dann sollst du alles andere vergessen, was du jetzt gehört hast. Und dann ist alles andere wieder wichtiger, sodass du gar keine Frucht aus diesem Wort Gottes herausnehmen kannst und am Ende trotzdem verloren gehst. Du hast tausendmal das Wort gehört und tausendmal habe ich es dir weggenommen. Und du hast nie darauf Acht gehabt, es zu bewahren in deinem Herzen und es weiter zu bewegen. Das ist also etwas, was in der Weltgeschichte ganz oft passiert. Menschen gehen Jahrhunderte ist übertrieben, aber jahrzehntelang, also in der Gemeinde. Ne? Sie gehen immer wieder hin und hören immer wieder das Wort Gottes und sie stehen immer wieder auf, gehen hinaus und sie vergessen, was sie gehört haben. Sie nehmen das auch gar nicht ernst, sie machen sich keine Mühe, sie bewegen es nicht in ihrem Herzen. Herr, bewahre das Wort in mir, wenn morgen, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag ich durch meinen Alltag gehe. Bewahre es in meinem Herzen, sondern es ist sofort weg und sofort ist alles andere wichtiger. Und es bleibt dann der ganze Sonntag so und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, das ist ganz schrecklich. Es zu bewahren, es zu bewegen, ist etwas, was wir für uns auch lernen dürfen, wo der Herr uns helfen wird. Aber wir sollen ihn auch darum bitten, Herr, hilf mir, dein Wort zu bewahren und es zu bewegen in meinem eigenen Herzen. Nun, ich muss zu dem kommen, was im Grunde genommen mit das Allerschönste und Wichtigste ist, aber unsere Zeit ist schon sehr fortgeschritten, von daher werde ich es versuchen, nicht zu lange zu machen. Aber das ist das, was mein Herz, als ich diese ganze Geschichte gelesen habe, die wirklich genau so sich auch verhalten hat, also ein Tatsachenbericht, was mein Herz am allermeisten bewegt hat. Und es ist, dass diese Sache, so wird es hier auch quasi von den Hirten erklärt, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen. Die Sache, das Wort eigentlich, könnte man auch übersetzen, das, was hier auch berichtet wurde, die Sache. Diese Sache ist etwas, was also die ganze Welt bewegt. Damals hat Gott angefangen und im Alten Testament hat er auch schon damit begonnen. Die erste Offenbarung des Evangeliums ist ja noch im Paradies geschehen. Und nun bewegt das Evangelium die Menschen. Wie viel Kraft hat doch das Evangelium, Menschenherzen zu bewegen? Wie kräftig und mächtig ist diese Sache, diese Angelegenheit, dieses Werk Gottes? Wie wunderbar ist das Wirken Gottes in dieser Welt? Das sind Hirte, die vorher vielleicht ganz andere Gedanken im Kopf hatten und auf einmal werden sie zu Jesus Christus gebracht, in diesen Stall geführt und sie finden ihn. Und so könnte man jetzt, ich habe es ja euch heute Morgen vorgelesen, im Johannesevangelium Kapitel 1, wie dann auch viele andere ihn entdeckt haben. Wie viel Kraft hat doch diese Botschaft des Evangeliums. Das ist etwas, was mir so bewusst geworden ist, in diesem Bericht, den auch der Lukas hier aufgeschrieben hat. Und das ist etwas, wozu gleich wir heute so angefochten sind als Christen und so viel Mühe haben, darauf zu vertrauen, dieses einfache Wort, dieses Evangelium, diese gute Botschaft von der Menschwerdung des Sohnes Gottes, der als Erlöser auf diese Welt gekommen ist, um für Sünder am Kreuz zu sterben. Diese Botschaft hat so eine große Kraft. Das sagt der Paulus den Christen in Rom, in diesem ganz, ganz bekannten Vers, wo er auch sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, das kennt ihr auch, den Vers, da sagt er es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es ist Gottes Kraft. Nun, meine Frage an mich selbst persönlich, aber auch an euch, wie viel traue ich dieser Kraft zu? Wie sehr vertraue ich dieser Kraft? Es gibt gar keine andere Hoffnung für mich, aber auch für meine Nächste, als eben das Evangelium, als eben das Kommen des Sohnes Gottes, der Mensch wird. Als diese Kraft, die er als Retter hat. Er kann wirklich retten. Deswegen wird er genauso angekündigt. Euch ist heute der Retter geboren. Ich weiß nicht, inwieweit wir diese Hoffnung noch haben. Wie sehr wir von dieser Hoffnung des Evangeliums erfüllt sind. Wir brauchen es für uns persönlich, dass wir Kraft auch für uns persönlich erwarte in unserem eigenen Leben. Das sagte Paulus einmal den Epheser im 3. Kapitel. Auch den darf ich noch kurz vorlesen, diesen Vers. Da heißt es nämlich im Kapitel 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Kraft, da ist Kraft. Die Kraft Gottes in meinem Herzen. Wie viel Kraft hat Gott doch aus einem verlorenen Sünder, einen Menschen zu machen, der Jesus Christus lieb gewinnt und dadurch den himmlischen Vater lieb gewinnt, den dreieinigen Gott lieb gewinnt und für ihn leben möchte, ihm dienen möchte. Wie viel Kraft hat er, das sagte Paulus dann am Ende, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Meine Hoffnung? Habe ich eine andere Hoffnung für mich? Soll ich auf mich schauen als Sünder und sage, also zieh dich selber aus deinem ganzen Schlamm heraus? Kann ich nicht. Habe ich ganz oft schon entdeckt und erfahren und erlebt. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht selber verändern. Aber er hat Kraft, mich zu verändern. Er hat Kraft. Diese Sache ist ja ganz kräftige, mächtige Angelegenheit. Im Kolosserbrief, da heißt es dann auch im 1. Kapitel, im 29. Vers, dafür arbeite und ringe ich auch, sagt Paulus, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Also wenn wir jetzt als Christen vorangehen wollen, leben wollen, ihm dienen wollen, am Herrn ein Zeugnis sein wollen, dann dürfen wir dieser Kraft vertraue. Das ist doch etwas Herrliches. Ich muss nicht stehen bleiben bei mir und sage, also ich kann einfach nicht und ich habe nicht die Fähigkeit und habe nicht die Möglichkeit, sondern ich darf der Kraft Gottes vertrauen. Und ihr darf ich auch vertrauen dieser Kraft, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen und zu gewinnen. Ihr, dieser Kraft, darf ich vertrauen. Christus ist die Kraft Gottes, so sagt es Paulus dann im 1. Korintherbrief. Ihr werdet sonst keine Hoffnung haben, wenn ihr in die Angesichter eurer Nächsten schaut, die ihr liebt und die den Herrn noch nicht kennen. Ihr werdet nicht von ihren Angesichtern Hoffnung bekommen, auch nicht von euren eigenen Angesichtern werdet ihr Hoffnung bekommen. Aber vom Evangelium her können wir Hoffnung haben. Es hat wirklich Kraft zu retten. Christus kann retten. Christus kann aus einem Saulus einen Paulus machen. Christus kann einen Manasse den gottlosesten König, den es in Israel je gegeben hat, ein Kind Gottes mache. Er hat Kraft, er kann retten. Seine Sache ist eine wunderbare Sache. Und deswegen dürfen wir Hoffnung haben. Als Gemeinde sollen wir Hoffnung haben, nur weil wir reformiert sind oder weil wir besonders tolle Christen sind. Da habe ich keine Hoffnung. Also auf mich oder auf uns oder auch, was wir es sein wollen. Aber der, der uns ergriffen hat, uns errettet hat, der, der diese Gemeinde gegründet hat und das Fundament und das Haupt dieser Gemeinde ist, ihm darf ich vertrauen, auf ihn kann ich hoffen und ihm kann ich es zutrauen, dass er uns weiter voranführt und weiter leitet und weiter auferbaut. Das ist unsere Hoffnung. Und so dürfen wir von diesem Alter in das neue Jahr gehen und dürfen dem Herrn auch und seiner Sache vertrauen, weil sie Kraft hat. So, jetzt bete ich am Schluss noch mit uns gemeinsam. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen auch heute zu dir und Herr, wir bringen dir alles mit, was in unserem eigenen Leben da ist. Du siehst, wo wir noch gar nicht ja, so richtig zurechtkommen, wo wir Mühe haben. Du siehst, Herr, wo wir Zweifel haben. Du siehst auch, wo wir noch nicht so dich loben und preisen können, sondern eher ja, erfüllt sind von Sorge und von Zweifel und von Angst. Hilf uns, Herr. Oh, wir haben keine andere Hoffnung als dich allein. Du, Herr, kannst unser Herz erfüllen mit deiner großen Freude und kannst uns wunderbar auch verändern, so wie du es bei den Hirten getan hast, so dass wir hinausgehen und gerne dieses Wort bekannt machen und ein Zeugnis für dich sind. Schenke du es uns. Amen.